von der Universität Freiburg. Sie hat ihrem Vortrag den Titel gegeben, nur der Faktor Arbeit, Mensch und Welt im Zeitalter der Industrialisierung. Wie gesagt, unser Gast kommt von der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, wo sie die Professur für christliche Gesellschaftslehre innehat. Nach einem Studium der katholischen Theologie und Germanistik hat sie promoviert mit einer erkenntnistheoretischen Arbeit in der katholischen Soziallehre, und ich nehme mal an, dass dort auch schon die Neigung zu diesem Thema entstanden sein könnte. Es gab eine Habilitation, die sich beschäftigte mit Fragen der Zivilgesellschaft und der sozialen Gerechtigkeit. Und ich glaube, vielleicht wird auch das uns heute noch begegnen. Ja, wir freuen uns auf den Vortrag. Danken sehr fürs Kommen. Viel Vergnügen.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die freundliche Begrüßung und für die Einladung, hier im Rahmen dieser Vortragsreihe etwas zu sagen zum Menschenbild im Kontext der Industrialisierung. Ich finde diese ganze Vortragsreihe eine spannende Angelegenheit, und es ist auch für mich eine Herausforderung gewesen, über diese Frage dann unter der Perspektive, was für ein Bild vom Menschen besteht im Zeitalter der Industrialisierung, nachzudenken. Die Industrialisierung, fundamentale Konsequenzen für das Bild von Menschen. Das Deutschland des 19. Jahrhunderts ist unter ökonomischem Aspekt geprägt von der Industrialisierung, unter soziologischem und sozialethischem Aspekt vom Pauperismus, also von der Massenarmut, und von der sozialen Frage. Gerade Letzteres ist für unsere Fragestellung von großer Bedeutung, hat doch der bedeutende Frankfurter Sozialethiker Oswald von Hellbräuning die soziale Frage als in Frageform gebrachte Sozialkritik definiert. An welchen Mängeln krankt unsere gesellschaftliche Ordnung? Was ist zu tun, um ihnen abzuhelfen und eine Ordnung herzustellen, wie sie sein soll? In dieser Fragestellung zeigt sich eindeutig, dass die soziale Frage die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit der Gesellschaftsordnung ist. Die Beschäftigung mit der sozialen Frage geschieht mithin ganz entscheidend unter einer normativen Perspektive. Und jede normative Überlegung basiert auf einem bestimmten Verständnis, auf einem bestimmten Bild vom Menschen. Wenn also gerade zur Kennzeichnung des 19. Jahrhunderts der Begriff soziale Frage mit diesen normativen Konnotationen und Aspekten gebraucht wird, dann signalisiert dies im 19. Jahrhundert und im Kontext der Industrialisierung umwälzende Veränderungen hinsichtlich des Bildes, hinsichtlich des Verständnisses vom Menschen, von seiner Rolle und seiner Einbettung in Welt und Gesellschaft. Damit ist die Frage nach dem Bild vom Menschen in dieser Zeit nicht mehr nur eine von außen herangetragene Fragestellung weniger spitzfindiger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern offensichtlich eine entscheidende Kennzeichnung der Problematik dieses Zeitalters und seiner Entwicklung. Dass diese gesamte Problematik sehr bald nach einer Lösung drängte, zeigt sich daran, dass es eine ganz breite Palette von Antworten gibt, die die wichtigsten politischen und sozialen Bewegungen der Zeit umfasste. Und von meiner Professur, von meinem Hintergrund her, legt es sich nahe, hier einfach einen Blick zu werfen auf das Christliche, auf die katholische Perspektive. Die katholische Kirche, die ein entscheidender Akteur im Kontext der Beschäftigung mit der sozialen Frage im 19. Jahrhundert gewesen ist, war selber zu Beginn dieser Entwicklung nach der Säkularisation 1803 ihrer finanziellen und vieler ihrer bisherigen Mittel zur Seelsorge beraubt. Sie stand zunächst ohne formuliertes Sozialideal da und suchte intensiv und sehr nah an den Problemen und Nöten der Menschen der Zeit nach Antwortmöglichkeiten auf diese soziale Frage. Wenn sie auch keine Mittel in der Hand hatte und keine direkte Vorstellung, wie man die Probleme denn lösen könnte, so war zumindest eins ihr doch sehr klar. Nämlich, dass die soziale Frage, so formuliert es einer ihrer zentralen Repräsentanten, der Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler 1864, dass die soziale Frage, er sagt, das Depositum Fidei, heißt die Grundlagen des Glaubens tangierte und dass von daher ganz viele Tendenzen dieser industriellen Revolution, die mit der Würde des Menschen nicht vereinbar waren, aus dieser Perspektive des christlichen Glaubens eine spezielle und unübersehbare Herausforderung für Kirche und Christen darstellten. Aus diesen einleitenden Bemerkungen ergibt sich folgende Gliederung meines Vortrages. In einem ersten Teil, kann ich Ihnen noch mal zeigen. In einem ersten Teil werde ich entfalten, welch fundamentalen Umbruch die Industrialisierung für das Bild und das Verständnis vom Menschen bedeutet. Ein zweiter Teil wird sich mit Lösungsansätzen zur sozialen Frage durch die katholisch-soziale Bewegung beschäftigen, was wiederum wichtige Rückschlüsse auf das zugrunde liegende und die Reformvorstellungen motivierende, beeinflussende Menschenbild zulässt. Abschließend werde ich dann noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Wir kommen damit zum ersten Punkt, der Mensch als Ware und Produktionsfaktor, die Industrialisierung und ihr Bild vom Menschen. In Deutschland vollzog sich die Industrialisierung, wenn Sie es etwa mit England vergleichen und Frankreich vergleichen, mit einer Verzögerung von 3 Generationen. Deutschland wurde eigentlich erst zwischen 1870 und der Jahrhundertwende zum Industriestaat. Mithin waren um 1850 noch 55% aller Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig. Also noch mehr als die Hälfte in der Landwirtschaft um 1850. Wenn nun aber bereits zu dieser Zeit in Deutschland Massenarmut herrscht, dann lässt sich mit großer Eindeutigkeit daraus der Schluss ziehen, dass dieser Pauperismus nicht, wie fälschlicherweise hauptsächlich von Friedrich Engels, aber auch von anderen Gesellschaftskritikern immer wieder behauptet wurde, dass eben dieser Pauperismus, diese Massenarmut nicht eine Folge der Industrialisierung gewesen ist. Vielmehr handelt es sich zunächst um Ausläufer der alten vorindustriellen Armut, allerdings verschärft durch das Aufbrechen der traditionellen Sozialstrukturen. Der Umbruch von der feudalen Agrargesellschaft zur kapitalistischen Industriegesellschaft führt zu einer Auflösung eben dieser traditionellen Sozialstrukturen mit ihren Sicherungssystemen. Unterschiedliche Faktoren sind hier hervorzuheben. Eine ganz bedeutende Rolle spielen die Stein-Hardenbergschen Reformen zur Bauernbefreiung von 1808. Hiermit endete die persönliche Abhängigkeit vom Grundherrn, was im Feudal- bzw. Ständesystem, das dann auch nochmal theologisch abgesichert war, so nie aufzulösen gewesen wäre. Also ein großer Vorteil, diese Auflösung der alten Abhängigkeit. Zugleich aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, endete auch die mit diesem Dienstverhältnis gegebene patriarchalische Fürsorgepflicht des Grundherrn, die immerhin eine relative soziale Sicherheit gegeben hatte. Die Menschen waren in Freiheit entlassen, aber zugleich ohne jede Absicherung und Rückbindung in diese Freiheit gestoßen und, so kann man fast in Anlehnung an Camus formulieren, und nahezu dazu verdammt, diese Freiheit irgendwie für sich selber zu realisieren. Hinzu kam ein durch großen medizinischen Fortschritt und durch Aufheben der Heiratsbeschränkungen ermöglichtes enormes Bevölkerungswachstum, während die Produktivität in der Landwirtschaft nur sehr langsam stieg und somit die sozialen Probleme rein quantitativ enorm wuchsen. Schließlich darf auch nicht vergessen werden, dass die Bevölkerung in der Zwischenzeit eine sehr viel höhere Sensibilität sozialen Fragen gegenüber aufwies. So findet sich in einem Lexikonartikel von 1899 zur sozialen Frage, dass es auch in der Vergangenheit große Übel gegeben hat, welche von ganzen Massen der Gesellschaft als unerträglich und ungerecht empfunden wurden. Allein, so heißt es dort schon 1899, Allein die Überzeugung von der Unhaltbarkeit der vorhandenen Zustände war fast immer auf einzelne Kreise beschränkt und jedenfalls nie so allgemein verbreitet wie heute. Als neues soziales Problem gesellte sich dann zur Gruppe der vorherigen unterständischen Schichten die Gruppe der verarmten Industriearbeiter, das wachsende Industrieproletariat, für das die Not, die in der Zeit existierte, eine ganz eigene Qualität hatte. Angesichts der spezifischen Situation der auch immer weiter zunehmenden Industrialisierung waren auch spezifisch neue Probleme entstanden. Die große Mehrheit der ungelernten Arbeiter kam vom Lande. Es kam zu einer regelrechten Landflucht, weil die bäuerlichen Großfamilien ihnen keine Arbeit und auch keine Verdienstmöglichkeiten mehr bieten konnte. Sie suchten also in den schnell wachsenden Städten und in der aus dem Boden sprießenden Industrie Arbeit und Einkommen. Dabei waren sie vollständig den Fabrikherren ausgeliefert, weil es weder ein staatliches Arbeitsrecht gab, noch gar irgendwelche Tarifvereinbarungen zwischen Fabrikherren und Arbeitern. Es gab natürlich auch keine Gewerkschaften zu der Zeit, die die Interessen der Arbeiter vertreten hätten. Einerseits also herausgelöst aus dem alten Sozialverband, größtenteils auch aus der Familie, und andererseits noch ohne jede Möglichkeit einer Einbindung in einen neuen Sozialverband, stand der Mensch mithin völlig vereinzelt und hilflos der geballten Macht des Kapitals gegenüber. Die erste päpstliche Sozialenzyklika, Rerum Novarum, allerdings später, nämlich von 1891, formuliert dann auch, ich zitiere, dass die Arbeiter allmählich der Herzlosigkeit reicher Besitzer und der ungezügelten Habgier der Konkurrenz isoliert und schutzlos überantwortet wurden. Also ein ganz zentraler Aspekt, dass die Menschen völlig isoliert ohne einen Sozialverband dieser geballten Macht des Kapitals gegenüberstanden. Die Fabrikherren glaubten nun, dass der wirtschaftliche Erfolg und Aufschwung am besten gelingen würde, wenn sie möglichst geringe Löhne und Sozialleistungen zahlten, beziehungsweise zunächst überhaupt keine Sozialleistungen, und den Löwenanteil des wirtschaftlichen Ertrags und des Gewinns immer wieder in neue Produktionsanlagen investierten. Die Frage nach menschenwürdigen Arbeits- und Lohnbedingungen, die in der Landwirtschaft und im Handwerk bereits zu einigen entsprechenden Vorkehrungen und Schutzeinrichtungen geführt hatten, wurde in der Industrie überhaupt nicht gesehen. Da das Angebot an Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt ungleich größer war als die Nachfrage, mussten die zum Teil von Tag zu Tag neu arbeitssuchenden Menschen alles annehmen, was sie überhaupt an Arbeit bekommen konnten. Irgendwelche Forderungen, das, was wir heute unter Gehaltsforderungen verstehen, waren natürlich völlig undenkbar. So mussten die Menschen ihre Arbeitskraft auf den Markt tragen wie eine x-beliebige Ware. Dass hinter dieser Arbeitskraft Menschen stehen, die auch nicht nur als Individuen existierten, sondern normalerweise eine Familie, und zwar eine ziemlich große Familie, zu versorgen hatten, wurde in keiner Weise zur Kenntnis genommen. Der eben bereits zitierte Bischof Ketteler, der uns im Laufe des Vortrags noch weiter begleiten wird, übernimmt das sogenannte Eherne Lohngesetz von Ferdinand Lassalle als Instrument zur Beschreibung der Realität. Infolgedessen erkennt er, dass der Arbeiterlohn, der die einzige Grundlage für die existenzielle Sicherheit des Arbeiterstandes bildete, allein bestimmt wurde nach, ich zitiere ihn jetzt, nach der Lebensnotdurft im strengsten Sinn, also nach dem, was der Arbeiter für sich und seine Familie lebensnotwendig braucht, um in seiner physischen Existenz nicht vernichtet zu werden. Nicht aber wurde der Lohn bestimmt nach Kriterien, die knappe 30 Jahre später, eben in Rerum Novarum, in der ersten Sozialenzyklika, von Papst Leo XIII. Als entscheidend für einen gerechten Lohn genannt werden. Es heißt dort, es bleibt dennoch eine Forderung der Gerechtigkeit bestehen, die nämlich, dass der Lohn nicht etwa so niedrig sei, dass er einem rechtschaffenden Arbeiter den Lebensunterhalt nicht abwirft. Zugleich beklagt Ketteler die völlig einseitige Sicht der Bedeutung der menschlichen Arbeit, die durchaus eine Ware geworden ist, die daher auch allen Gesetzen der Ware unterliegt. Das heißt, dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wie der Preis der Ware sich bestimmt nach den Produktionskosten derselben, so bestimmt sich der Preis der Arbeit, so sagt er, nach den allernotwendigsten Lebensbedürfnissen des Menschen an Nahrung, Kleidung und Wohnung. Wenn nun die entscheidende Frage ist, wer will die Arbeit für den geringsten Lohn tun, so ist die notwendige Folge, dass die Arbeiter sich als Mindestfordernde oder, so sagt er, man muss fast eher sagen, als Geringstfordernde nach dem Maß ihrer Not überbieten. Den Grund für diese Situation sieht Bischof Ketteler einerseits in der allgemeinen Gewerbefreiheit, die zwar durchaus positive Konsequenzen nach seiner Überzeugung zeigt, aber die auch ihre notwendigen Grenzen hat und, wenn diese überschritten werden, zu dem eben aufgewiesenen Zustand führt. Andererseits führt auch er diese eben schon beschriebene Übermacht des Kapitals an, die Ketteler darin sieht, dass die Gruppe der Lohnarbeiter und Taglöhner ständig anwächst und dass der Preis der wahren Arbeit in immer größerem Maße gedrückt wird. Insgesamt ist dieses Erscheinungsbild eine deutliche, zugleich dramatische Konsequenz der Individualisierung, die sich ja seit der Aufklärung eigentlich so angebahnt hat und nun auch gesellschaftliche Konsequenzen zeigt. Die Arbeiter wurden ausgebeutet und erhielten, obwohl sie am Tag 14 Stunden und länger arbeiten mussten, oft nur Hungerlöhne, die nicht ausreichten, eben das Notwendigste zum Leben für sich und gar für die ganze Familie auf den Märkten zu kaufen. Sonn- und Feiertagsarbeit war in vielen Fabriken die Regel. Dass der Mensch neben aller für ihn durchaus existenziell wichtigen Arbeit auch Phasen der Erholung braucht, gelangt hier in keiner Weise in den Blick, weil eben der Mensch nicht insgesamt von Interesse war. Die Arbeiter hatten nicht die Möglichkeit, sich zu erholen. Erst verhältnismäßig spät wurde der gesetzliche Schutz der Sonn- und Feiertage beschlossen und der Anspruch auf bezahlten Urlaub ist erst eine soziale Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Besonders gravierend wirkte sich aus, dass die Arbeiter, die bisher im Schutz der Großfamilie oder des Grundherrn auf dem Land gelebt hatten und dadurch zumindest leidlich gegen die existenziellen Risiken im Krankheitsfall, bei Invalidität und im Alter abgesichert waren, nunmehr eben überhaupt keine soziale Sicherung mehr hatten. Es gab weder eine Krankenversicherung noch eine Rentenversicherung, noch eine Invalidenversicherung bei Arbeitsunfällen oder schweren Gesundheitsschädigungen. Das alles, Sie wissen das vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, begann erst im Jahre 1883-84 unter Bismarck. Durchaus in Mitwirkung von Vertretern der christlich-sozialen Bewegung, aber das dauerte eben noch eine gewisse Zeit. Auch daran ist wieder zu sehen, das Individuum ist völlig auf sich gestellt. Es interessiert nur seine Arbeitskraft als Produktionsfaktor, nicht aber das, was er als Mensch an existenziellen Bedürfnissen hat. Die Arbeiter und ihre Familien lebten meist in völlig unzureichenden und ungesunden Wohnungen, in den sogenannten Arbeitervierteln oder in Hinterhöfen. Viele Arbeiter kamen auch nur als Schlafgänger unter, mit schlimmen Folgen für den Zusammenhalt der Familien. Unter diesen Umständen war an Entfaltungsmöglichkeiten für die Kinder und die jungen Menschen auch nicht zu denken. Zu Beginn der Industriegesellschaft gab es für die Arbeiter natürlich auch kaum Aufstiegsmöglichkeiten, ebenso wenig wie ihre Kinder eine gründliche schulische und/oder berufliche Ausbildung erhalten konnten. Leben bedeutete eigentlich nur, jeden Tag neu das physische Überleben zu sichern. Ein Gedanke an eine selbst in die Hand genommene und gestaltete Zukunft konnte unter solchen Umständen überhaupt nicht gefasst werden. Die Arbeiter hatten auch nicht die Möglichkeit, einen Teil ihres Lohnes zu sparen, um mehr Freiheit und größere Unabhängigkeit zu erlangen. Im Gegenteil. In vielen Fällen konnten Familien nur dann überleben, weil auch die Mütter gegen einen noch geringeren Lohn in den Fabriken arbeiteten. Und die Notlage vieler Arbeiterfamilien war damit noch nicht umfassend zu beschrieben, denn zu Beginn der Industrialisierung war die Not so groß, dass es eben sogar zu Kinderarbeit in den Fabriken kam. Erst oder bereits, je nachdem wie man es nimmt, 1839 wurde durch das sogenannte preußische Regulativ Kinderarbeit schon eingeschränkt. Aber wie das so ist, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach und die Not war ebenso groß, dass die Umsetzung dieser Bestimmungen des preußischen Regulativ noch ewig lange auf sich warten ließen. Die Fabriken stellten einfach weiter Kinder ein, weil die Kinder billig waren und die Kinder eben zum Unterhalt der Familie beitragen mussten. Es dauerte so also noch bis zur Jahrhundertwende, bis der Staat dann über die Fabrikaufsicht auch tatsächlich eine wirksame Kontrolle dieses Verbots der Kinderarbeit durchsetzte. Im 19. Jahrhundert machte sich der herrschende Liberalismus für die Einführung der Demokratie stark. Aber erst bei der Wahl zum Reichstag im Jahre 1871 wurde das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht eingeführt, allerdings nur für Männer über 25. So viel zum Thema gleich. In Preußen wurde das Abgeordnetenhaus weiter nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt, gestaffelt nach der Steuerleistung. Die Fabrikherren und die Unternehmer, die also viel Steuern zahlten, verfügten über ein Drittel der Abgeordneten. Die Selbstständigen und die Handwerker über ein weiteres Drittel und die Masse der Arbeiter über das letzte Drittel. Unter diesen Umständen waren die Widerstände gegen soziale Reformen natürlich sehr groß. Im Rahmen eines solchen Wahlrechts, bei dem der einzelne Mensch nicht qua Mensch, sondern nur entsprechend seinem Besitz zählte, hatten die Arbeiter, für die solche soziale Reformen zum Teil von existenzieller Wichtigkeit waren, keine Durchsetzungsmöglichkeit und überhaupt keine Lobby. Trotz der wachsenden Industrialisierung wurde der Industriearbeiterfrage im politischen Geschehen zunächst nur ein sehr untergeordneter und geringer Stellenwert beigemessen. Das öffentliche Bewusstsein in Deutschland und von daher auch das des entstehenden politischen Katholizismus war weitgehend geprägt und beherrscht von zwei anderen entscheidenden Problemen. Von der Auseinandersetzung zwischen dem politischen Liberalismus und der Restauration auf der einen und von der Sorge um die nationale Einheit auf der anderen Seite. Angesichts dieser Umstände muss es erstaunlich erscheinen, wenn 1852 in den historisch-politischen Blättern, das war damals das führende Publikationsorgan des sich erst langsam entwickelnden Sozialkatholizismus, wenn in diesen historisch-politischen Blättern ausgeführt wird, dass die soziale Frage, die Krankheit der Zeit und im Vergleich zur politischen Frage die kolossalere sei. Ebenso vorausweisend war es, wenn Bischof Ketteler von dem großen Irrtum sprach, davon auszugehen, die politischen Fragen seien das Wichtigste für die Menschen. Zusammenfassend zu diesem ersten Teil meiner Überlegungen sei hier festgehalten, dass der fundamentale Wandel, der durch die Industrialisierung mit dem Menschen bzw. mit dem Verständnis, mit dem Bild vom Menschen passierte, darin bestand, dass der Mensch nicht mehr länger eingebunden in eine Gemeinschaft, nur noch im Blick auf seine Arbeitskraft, also als Produktionsfaktor interessierte. Er war nicht als Individuum und Sozialwesen von Interesse, an die menschliche Würde wurde zunächst in keiner Weise gedacht. Dass dies nicht nur, aber auch für Christen nach Abhilfe schrie, liegt auf der Hand, denn der Widerspruch zum christlichen Menschenbild war unübersehbar. Und damit komme ich zu meinem zweiten großen Teil, der Mensch als Individual- und Sozialwesen, das Menschenbild katholisch-sozialer Reformbemühungen. Wie oben bereits angesprochen, fühlten sich die Christen durch diese soziale Situation herausgefordert, Abhilfe zu schaffen. So formulierte Bischof Ketteler im Blick auf diese soziale Frage eben, die Kirche kann und soll hier helfen. Alle ihre Interessen sind hier beteiligt. Freilich befasst sie sich zunächst nicht mit dem Kapital und der Industrie, sondern mit dem ewigen Seelenheil der Menschen. Aber gerade dieses ihr von Christus übertragene Amt kann sie an Millionen von Menschen nicht üben, wenn sie die soziale Frage ignorieren und ihr gegenüber sich auf die gewöhnliche, hergebrachte Pastoration beschränken wollte. Es liegt nun auf der Hand, dass ein Annehmen dieser Herausforderung angesichts der Neuartigkeit der Problematik gar nicht bedeuten konnte, gleich ein umfassendes, fertiges Konzept zu präsentieren, sondern dass modern gesprochen nach dem pädagogischen Prinzip des Trial and Error, verschiedene Wege und Ansatzpunkte in den Blick genommen und auf ihre Tauglichkeit für die Menschen hin untersucht werden. Zwei sehr unterschiedliche Ansätze sollen im Folgenden vorgestellt werden. Einmal der der katholischen Romantik als Weg einer totalen Sozialreform und zum anderen der der partiellen Sozialpolitik, wie ihn die katholisch-soziale Bewegung dann vorrangig vorgeschlagen hat. Zunächst also das Menschenbild der katholischen Romantik, der Mensch eingebunden in Religion, Geschichte und Gemeinschaft. In der Bewegung der katholischen Romantik ist eine erste deutliche oppositionelle Reaktion auf diese soziale Situation der Bevölkerung einerseits und der Kirche andererseits in der Epoche zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu erkennen, die man politisch und kulturell als Zeit nach der Französischen Revolution und als Zeit der Restauration beschreiben kann. Auf dem geistig-kulturellen Hintergrund des deutschen und des französischen Idealismus entstand sie nicht nur als ästhetische, wie wir es ja meistens kennen, mit Romantik verbinden wir Kunst, Musik, Literatur, aber sie entstand eben nicht nur als ästhetische, sondern auch als sozialphilosophische Strömung und Gesellschaftslehre. Während im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, ganz beeinflusst von den Idealen der Revolution von 1789, immer noch nationale und politische Angelegenheiten standen, vor allem das Streben nach Freiheit und Freiheitsrechten, entwickelte sich das romantische Denken als Reaktion gegen die Ursprünge solcher Freiheitsideologie, die Romantik nannte das eine Ideologie, also gegen die Aufklärung und gegen die Französische Revolution und als Reaktion auf die weitreichende Verdeckung der sozialen Probleme durch die politischen Fragen. Die Romantik gilt als Überwinderin des idealistischen Geistes, als Begründerin eines neuen geschichtlichen Sinnes und eines neuen nationalen Gemeinschaftsgefühls. Und damit kommen auch drei Ideenkreise in den Blick, die in allen Entwicklungsstufen der Romantik vorzufinden sind. Zum einen geht es um die Idee der Religion, die die Grundlage aller Sozialgewalt in der Romantik bildet, ohne die es also nach Auffassung der Romantiker keine mit Autorität ausgestattete soziale Einrichtung geben könne. Was meint nun Religion in diesem Zusammenhang? Bei dem größten Teil der deutschen Romantiker ist Religion einfach empfindsame, subjektive Sehnsucht nach dem Unendlichen. Und das passt vielleicht am ehesten zu dem Bild, was wir so von Romantik haben. Also empfindsame, subjektive Sehnsucht nach dem Unendlichen. Aber bei einigen, hier wären etwa zu nennen Schlegel, Müller, Adam Heinrich Müller ist das und Görres, bei diesen Vertretern der Romantik ist Religion gleichzusetzen mit objektivem Katholizismus. Die Geschichte bildet die zweite tragende Idee. Von Argwohn gegenüber aller reinen Vernunft, gegenüber dem reinen Machen und Konstruieren geprägt, also alles, was Technisierung und Industrialisierung bedeutet, reine Vernunft, da war man völlig argwöhnisch. Davon geprägt also wird das allmählich Wachsende, das Organische zur Norm allen sozialen und politischen Handelns. Aus dem Sein der Vergangenheit ist das Sollen der Zukunft zu entnehmen, quasi abzulesen. So wie es in der Vergangenheit, wie es in der Tradition gewesen ist, so muss man es einfach fortsetzen. Das stellen sich die Romantiker unter Einbindung in die Geschichte, unter Bezug auf die Tradition, unter organischem Wachsen vor. Insbesondere soziologisch bedeutsam ist dann die dritte Idee, die der Gemeinschaft, der ein Vorrang und ein Vorgegebensein vor dem Einzeldasein zukommt. Also vor dem Einzelnen, vor dem Individuum steht die Gemeinschaft. Nicht das individuelle Sein und nicht die einzelne gottähnliche Vernunft zählen, sondern primär die Gemeinschaft als Ganze, als sozialer Organismus. Das ist die entscheidende Grundlage. Und von hier aus erhalten Staat und Nation besondere Bedeutung, eben aus diesem Gemeinschaftsgedanken. Mit dieser kurzen Skizze der drei Ideenkreise der Romantik wird hinsichtlich unserer Fragestellung nach dem Menschenbild zugleich deutlich, dass sie sich mit der Betonung dieser existenziellen Bindungen des Menschen an Religion, an Geschichte und an Gemeinschaft gegen das den damaligen Zeitgeist prägende Bild vom atomisierten und jeder Sozialbindung beraubten Individuum wendet. Also das größte Feindbild, das die Romantiker haben, ist das völlig individualisierte, und das wird noch einmal überspitzt formuliert, im atomisierten Individuum, das überhaupt keine Sozialbindung mehr hat. Und dagegen also die Wendung mit diesen drei Kreisen, in die die Menschen eingebunden sein sollen. Diese drei Ideenkreise kulminieren zur höheren Einheit und zur entsprechenden Verwirklichung im ständig gegliederten Staat. Und damit leuchtet etwas auf von dem, was die Romantik als Lösungsansatz hat. Nämlich, zur Lösung der sozialen Frage intendiert die Romantik den Rückgriff hinter Revolution und Aufklärung, den Rückgriff auf das Mittelalter, beziehungsweise eher, muss man sagen, auf die Vorstellung, die sich die Romantiker vom Mittelalter machten. Und diese Vorstellung entspringt dem deutlichen Verlangen nach Einheit und Gemeinschaft und ihrer Darstellung in gesellschaftlichen Ordnungen. Und das heißt, diese Ideen, diese Wünsche, diese Sehnsüchte interpretiert man in das Mittelalter hinein. Denn so rosig, wie die sich das Mittelalter vorgestellt haben, war das vermutlich für die Menschen damals auch nicht. In diesem Kontext scheint zunächst für die Grundlegung im Mittelalter selbst, aber dann vor allen Dingen für die romantische Rezeption, ein Doppeltes interessant zu sein. Die Zugehörigkeit zu einem Stand wurde in der Regel durch die Geburt entschieden und war folglich erblich. Später erwies sich dann auch der Beruf als ein ständebildender Faktor. Die horizontal geschichteten Stände befanden sich zueinander in einem Verhältnis der Über- und Unterordnung. Aus soziologischer Perspektive lässt sich der Stand demnach charakterisieren als eine der vorkapitalistischen Sozialstruktur angehörende Gesellschaftsschicht, die den Einzelnen in einer alle Lebensbereiche umfassenden Weise fest und dauernd aufnimmt. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied, der sich dann auch im Wandel des Menschenbildes tut. Also diese ständische Struktur umfasst den Menschen ganz, seine gesamte Lebensweise, sein gesamtes Leben mit allen Bereichen. Und das kann die industrialisierte Gesellschaft nicht mehr, und das will sie auch gar nicht. Denn da hat natürlich dann auch die Individualisierung mit ihrem Wunsch nach je eigener Freiheit die Menschen bestimmt. Also von daher liegt die Konfrontation auf der Hand. Eingebettet in einen insgesamt christlichen Denkzusammenhang erweisen sich theologisch gesehen dann folgende Dinge als bedeutsam. Man zieht moraltheologisch entsprechende Konsequenzen für Rechte und Pflichten des Einzelnen bezüglich eines standesgemäßen Lebenswandels und erkennt, die so hierarchisch gegliederte Gesellschaft, die einzelnen Stände waren ja nach einer Über- und Unterordnung strukturiert, diese so hierarchisch gegliederte Gesellschaft mit ihrer Ordnung und ihrer Unterscheidung, die wesentlich auf Ungleichheit beruht, Ungleichheit und Unterscheidung zwischen herrschenden und dienenden Ständen, diese so gegliederte Gesellschaft sieht man als Abbild der gottgewollten Ordnung, sodass auch jeder, der einmal in einen Stand hineingeboren war, dort verbleiben musste. Es gab und durfte nicht geben ein Streben über die Standesgrenzen hinaus. Das wäre ja ein Verstoß gegen den göttlichen Willen gewesen, also einmal in den Stand geboren, immer in dem Stand geblieben. Zugleich, das verstärkte diese theologische Begründung noch, wurde diese hierarchische Ständeordnung als Abbild der himmlischen Ordnung gesehen, also eine Ordnung der Engel und was es da so alles gibt. Insofern also nochmal eine Verstärkung dieser Auffassung, dass sich da nichts dran ändern ließe. Und gerade vor dem Hintergrund dieses Bildes vom Mittelalter und der dort durch die ständische Gliederung gegebenen Einheit, insbesondere infolge der darin implizierten ganz ungeschichtlichen Verherrlichung und Idealisierung, erfasste, analysierte und kritisierte nun die Romantik als eine der ersten die nachrevolutionäre Gesellschaft mit ihrer gewandelten sozialen Wirklichkeit. Charakteristisch für die Sozialkritik der Romantik vor diesem gerade aufgezeigten Hintergrund, für die Kritik an der atomisierten Gesellschaft, sind Stichworte wie Pauperismus, augenfällige Teilung der Gesellschaft in Arme und Reiche und die aufgrund des Missverhältnisses zwischen beiden entstehende Ausbeutung der arbeitenden Menschen. Diese Situation prangerte bereits 1756 der konservative britische, auf die deutsche Romantik nachhaltigen Einfluss ausübende Staatsmann und Schriftsteller Edmund Burke an, und in ähnlicher Weise wiesen dann die Deutschen Adam Heinrich Müller sowie Franz von Baader auf die sozialen Missstände der Zeit hin, insbesondere auf die physische und moralische Notsituation der jungen Proletarier. Bei der Erforschung der Ursachen der sozialen Not werden fast einmütig von all diesen Romantikern der neue Geist des rationalistischen Individualismus, die Auflösung der ständischen Gebundenheit, die dem Mittelalter eine feste Ordnung gegeben hatte, das heißt des Hörigkeitsverbandes, und die völlige Vorherrschaft des Eigennutzes als Grundmomente bezeichnet. Die Sozialkritik der Romantik sieht die Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts also im Wesentlichen bedingt durch die Bodenbefreiung, Gewerbefreiheit und Geldwirtschaft. Letztlich wird das alles aber zurückgeführt auf die Auflösung der von Gott gesetzten und somit auch theologisch fundierten mittelalterlichen Ordnung. Und aus diesem rein negativ gezeichneten Bild der Wirklichkeit im 19. Jahrhundert ergibt sich auch dann das, was die Romantiker als Lösung vorschlagen und die spezifische Qualität des nächsten Schritts. Der eben schon genannte englische Romantiker Edmund Burke verblieb in Bezug auf England größtenteils bei der Kritik. Er entwickelte kein Lösungskonzept. Die deutschen Romantiker blieben aber nicht bei dieser Kritik stehen, sondern schließen ihren Überlegungen positive Lösungsvorschläge zur Bewältigung der sozialen Frage an. Den Blick auf die Gesamtgesellschaft gerichtet, sehen Sie die Notwendigkeit einer totalen Gesellschaftsreform? Einer totalen Gesellschaftsreform als allein erfolgversprechende Hilfe. Die mechanistische, liberale Lebensauffassung von Aufklärung und Revolution, die das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft, zum Staat, so sagen die Romantiker, durch die Fiktion eines einfachen Vertrages, eines Contrat social, erklären wollte, diese Lebensauffassung soll nun wieder abgelöst und überwunden werden durch eine am Gedanken des Organismus orientierte Lebensauffassung. Durch die organische Gesellschaftslehre, die man eben im mittelalterlichen Ordo mit seiner von der Kirche getragenen, alle Lebensgebiete organisch durchdringenden Frömmigkeit ideal verwirklicht sah. Das heißt, das, was die Romantiker fordern, ist ein Zurückdrehen des Rads der Geschichte, zurück ins Mittelalter, also ein Abbremsen der gesamten Entwicklung und zurück ins Mittelalter, weil dort der Mensch eingebettet war in ein Gesamtgemeinschaftsgefüge, Religionsgefüge und ein Geschichtsdenken. Man forderte also die Ersetzung der augenblicklichen Sozialordnung durch eine christliche Sozialordnung, wobei dieses Mittelalterideal, ich habe es eben schon gesagt, romantisch verklärt ist. Aufgrund dieser spezifisch christlich-religiösen Begründung wird eben auch eine ausschließlich theologisch zu legitimierende Ständeordnung als einziges Mittel zur Überwindung der modernen Zerbrochenheit angesehen. Letztlich steht hier also Theonomie gegen Autonomie, Organismuslehre gegen Liberalismus und ständische Bindung gegen Individualismus. Als das in diesem Kontext immer wieder genannte entscheidende Stichwort erweist sich die Standwertung des Proletariats, die Wiedereinbürgerung des Proletariats in die Gesellschaft, aber eben in die mittelalterliche Gesellschaft. Und das stellte dann eine in den Augen der Romantiker besonders gute Lösung dar, denn die mittelalterliche Ständeordnung war auf der einen Seite wieder anvisiert, in der gab es ja nun mal noch keine Arbeiter im Mittelalter, sodass diese mittelalterliche Ständeordnung erweitert wurde um einen neuen Stand und man versuchte damit angemessen auf die von Armut, geistiger und materieller Not geprägte Realität zu reagieren und der Gruppe der Proletarier eben nicht nur Wohltätigkeit und Barmherzigkeit, sondern Hilfe und Gerechtigkeit zuteilwerden zu lassen. Man muss also positiv anerkennen, dass die Romantiker wenigstens in Ansätzen die Relevanz und Problematik der komplexen gesellschaftlichen Strukturen und die Notwendigkeit ihrer Veränderung erkannt haben. Gerade weil sie zur Lösung der Problematik tiefer ansetzen und nicht nur Symptome bekämpfen, sondern erkennen, dass es hier auf der Basis des Verständnisses vom Menschen und seiner Einbindung um normative Fragen geht, darum lehnen sie auch reine Wohltätigkeits- oder Polizeimaßnahmen des Staates sowie staatliche Armenpflege ab. Warum die staatliche Armenpflege abgelehnt wird, da komme ich später noch einmal drauf zurück. Die katholische Romantik spricht also in aller Deutlichkeit ihr Nein gegenüber dem Kapitalismus als Wirtschaftsordnung und auch natürlich ein Nein gegenüber dem korrespondierenden Gesellschaftsordnung der Klassen und der Klassengegensätze. Dieses Unterfangen setzt eindeutig einen ersten und sehr ernstzunehmenden Akt des Widerstandes gegen den individualistischen Paläoliberalismus. Neben aller positiven Würdigung muss doch gleichzeitig die damit ebenfalls gesetzte Grenze romantischer Sozialkritik bedacht werden. Aufgrund der religiös-theologisch als naturhaft begründeten Ständeordnung und ihrer Idealisierung als der einzigen christlichen Gesellschaftsordnung bleiben die eigentlichen Ursachen für die soziale Problematik der Zeit noch weitgehend verdeckt. Beziehungsweise die Konsequenzen aus den Erkenntnissen, die man ja ansatzweise gefunden hat, werden nicht adäquat gezogen. Die ökonomischen, politischen und sozialen Eigengesetzlichkeiten kommen dem damaligen Denken der Romantiker noch nicht zum Bewusstsein, wie auch die positiven Seiten menschlicher Freiheit in keiner Weise gesehen werden. Die gesamte Problemlage wird vielmehr im Wesentlichen beurteilt als Strafe für das Aufgeben der alten Ordnungen. Die Schäden band man in einem neuen Gesellschaftsbild und in einer neuen Ordnung, wobei dann die Verwirklichung der Gesellschaftserneuerung erwartet wird in der Kraft der christlichen Liebe und der Kirche. Zur Durchführung der Lösung geht man eben ganz entscheidend von dem Vertrauen auf das Heil aus, das von der sozialorganisatorischen Kraft der Kirche kommt. Diese Perspektive wird natürlich im Gang der weiteren Entwicklung noch maßgeblich modifiziert, aber immerhin erweist sich dieser Ansatz der Romantik, wenn auch nicht als Lösung, sehr sinnvoll, so doch zumindest hinsichtlich der Analyse der Probleme ergibt sich hier ein bedeutender Faktor im Gesamt der Argumentation, der eine wesentliche Dimension im Blick auf das Menschenverständnis, auf das Menschenbild beiträgt. Und damit zum nächsten Unterpunkt, zum Menschenbild der katholisch-sozialen Bewegung, also eine ganz andere Ansatz- und Zugehensweise, Orientierung an der Menschenwürde und an den sozialen Menschenrechten. Wer sich mit dem Verhältnis von katholischer Kirche und sozialer Frage im 19. Jahrhundert beschäftigt, mit der Frage nach dem, was ist denn der Mensch eigentlich in der Zeit, der kommt an einer zentralen Gestalt nicht vorbei. Eben schon mehrfach erwähnt, Wilhelm Emanuel von Ketteler, der gelebt hat von 1811 bis 1877 und der als sozialer Bischof in die Geschichte einging. Dabei haben wir es hier, und das soll das Stichwort sozialer Bischof andeuten, nicht mit einem Wissenschaftler und Sozialtheoretiker zu tun, sondern vielmehr mit einem Bischof, der sein Handeln in der Herausforderung durch die Realität seiner Zeit, in der Rückbindung an die Theologie und im Dialog mit anderen an der Lösung der sozialen Frage Interessierten reflektiert. Er hat also beispielsweise mit dem Sozialisten Ferdinand Lassalle einen ausführlichen Briefwechsel gehabt. Das Denken und Handeln dieses Protagonisten soll im Folgenden stellvertretend für all die verschiedenen Vertreter der katholisch-sozialen Bewegung im Blick auf unsere zentrale Fragestellung nach dem Bild von Mensch und Welt analysiert werden. Und hier ist dann noch einmal eine weitere Einschränkung vorzunehmen hinsichtlich der Analyse der sozialen Lage und der Argumentation zur Lösung der sozialen Probleme. Lassen sich in diesem Denkansatz von Ketteler drei Phasen unterscheiden, wobei ihm erst in der letzten der eigentliche Durchbruch gelungen ist. Er erst hier die Arbeiterfrage als alle Aspekte umfassende sozialethische Fragestellung behandelt hat und sie in der Frage nach der Menschenwürde und den sozialen Menschenrechten fundierte. Auf diese letzte Phase werden sich also meine Ausführungen konzentrieren weil sie zugleich das Ergebnis von Kettelers langem Suchen und Ringen darstellen. Diese seine Überlegungen artikulierte er öffentlich in zwei Ansprachen sehr unterschiedlicher Art, einmal in einer großen Rede vor Arbeitern auf der Liebfrauenheide bei Offenbach und einmal in einem Referat zur Eröffnung einer Sitzung der Bischofskonferenz. Beides im Jahr 1869, also kurz vor der Reichsgründung. Aber schon, wenn Sie bedenken, dass ich zu Anfang gesagt habe, 1870 war Deutschland eigentlich wirklich ein industrialisiertes Land, wenn auch im Vergleich zu England und Frankreich mit Verspätung, dann sind das Reden, die wirklich vor einem Hintergrund gehalten werden, wo Deutschland wirklich auf dem ersten Höhepunkt der Industrialisierung angekommen ist. Zunächst ist es entscheidend, dass Kettler hier endgültig zu einer umfassenden Einsicht in die ökonomischen Ursachen der sozialen Frage kommt, anders als die Romantiker, also die das immer für ein Problem des Glaubensabfalls hielten. Und dass er eben die Überlegung zur Verantwortung für diese Situation nicht mehr ausschließlich auf die weltanschauliche Problematik des Liberalismus und des Abfalls vom Christentum reduziert. Als wichtige Ursache nennt er die immer stärker überhandnehmende zentralisierte Kapitalmacht mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen, etwa, um nur eine bedeutende herauszuheben, die der Zerstörung des Verhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das nicht mehr nach sittlichen, die Menschenwürde respektierenden Gesetzen, nicht durch die wohlwollende Teilnahme christlicher Nächstenliebe geregelt ist, sondern lediglich nach den Gesetzen kaufmännischer Berechnung bestimmt wird. Bei aller wachsenden und blühenden Industrialisierung, die Kettler durchaus als Erfolge der Menschen positiv würdigt, sieht er aus dieser starken Konzentration des Kapitals aber eben auch materielle, physische und moralische Nachteile für den Arbeiter entspringen, so eben unter anderem die Ausrichtung des Lohns nach dem eben schon erläuterten ehernen Lohngesetz und die völlig fehlende Garantie der Überlebenschance im Alter oder bei Krankheit. Dabei kommt er aber endgültig zu der Erkenntnis, und das unterscheidet ihn massiv von den Romantikern, dass es gar nicht abzusehen ist, dass das moderne Industriesystem in naher Zukunft durch ein anderes, besseres ersetzt werde. Also die Erkenntnis, wir können das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Und damit hat er genau den entscheidenden Denkfehler und Fehler im Ansatz der Romantiker benannt. Keine Macht der Welt werde trotz der nicht zu leugnenden und für jedermann einsichtigen schädlichen Auswirkungen die Fortentwicklung der modernen Industrie und der modernen Volkswirtschaft aufhalten können. Hatten bislang immer noch, auch bei ihm, gewisse Vorstellungen von einer totalen Sozialreform, also zurück zu irgendeinem anderen System, und einer Rückkehr zu früheren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung seine Überlegungen und vor allen Dingen auch seine Ansätze zu Lösungen geprägt, so ändert sich das hier. Da das System nun einmal unumstößlich zu sein scheine, könne es nur um Veränderungen innerhalb desselben gehen. Letztlich also um eine partielle Sozialpolitik, die die Arbeiter an den Segnungen des Systems möglichst weitgehend teilhaben lässt und seine negativen Folgen zu mildern versucht. Diese gewandelte Einstellung Kettlers führt schließlich zu den konkreten Forderungen, die auf seiner komplexen Ursachenanalyse aufbauen und dem eben genannten Ziel der Heilung dienen sollen, die aber letztlich der Wiederherstellung und Achtung der Menschenwürde dienen. Er ist damit auch erst zu diesem Zeitpunkt auf den letzten und tiefsten normativen Grund der gesamten Problematik vorgestoßen. Dabei bezieht er die Menschenrechte, von denen im politisch-liberalen Umfeld im Sinne der persönlichen Freiheits- und Abwehrrechte viel die Rede ist, ganz deutlich auf die Menschenwürde zurück und kommt von daher zu der Frage, ich zitiere, was helfen die sogenannten Menschenrechte in den Konstitutionen, wovon der Arbeiter wenig Nutzen hat, solange die Geldmacht die sozialen Menschenrechte mit Füßen treten kann. Also das ist ein, denke ich, ein sehr zentrales Argument, dass die sozialen Menschenrechte bei ihm so im Vordergrund stehen, die aber von der Geldmacht, wie er selber analysiert, noch mit Füßen getreten wäre. In den Verfassungsdebatten seiner Zeit geht es natürlich im Wesentlichen um die oben genannte Kategorie der liberalen Freiheits- und Abwehrrechte. Ketteler aber hat vorrangig die sozialen Menschenrechte im Blick, die in der sozialen Situation seiner Zeit den Arbeitern de facto vorenthalten werden. Damit sind seine Forderungen orientiert an einer bis zur Gegenwart gültigen und zentralen Kategorie sozialethischer Entscheidungen. Zunächst lassen sich die von Ketteler in seinem Referat vor der Fuldaer Bischofskonferenz genannten Heilmittel in einem sehr allgemeinen Sinn zusammenfassen, zum einen als eher individuelle Maßnahmen zur Erziehung und Bildung der Fabrikarbeiter, sowie zum anderen aber auch als strukturelle Maßnahmen, die sowohl eine Arbeiterschutzgesetzgebung implizieren als auch Selbsthilfe der Arbeiter. Konkret bedeutet dies für Ketteler eine Lösung der sozialen Frage, gestützt auf drei Grundpfeiler. Da ist einmal die staatliche Sozialpolitik zu nennen. Dann, um sie nur schon mal alle zu nennen, ich werde sie noch etwas ausführen, im zweiten Punkt die Selbsthilfe der Arbeiter in Form von Gewerkschaften nach dem Vorbild der englischen, noch sehr unpolitischen Trade Unions. Und drittens die kirchlich-karitative Tätigkeit. Denn, so sagt Ketteler, Christus ist nicht nur dadurch der Heiland der Welt, dass er unsere Seelen erlöst hat, er hat auch das Heil für alle anderen Verhältnisse der Menschen, bürgerliche, politische, soziale und wirtschaftliche, gebracht. Nun zu den einzelnen Säulen noch einige Erläuterungen. Von besonderem Interesse ist der hier erstmals eingeschlagene Weg der Forderung staatlicher Sozialpolitik. Ich habe das eben schon angedeutet, dass eigentlich große Vorbehalte gegen staatliche Sozialpolitik bestanden. Das hatte zwei Gründe. Auf katholischer Seite ein Vorbehalt gegen den preußischen Staat, der eher protestantisch war, also so richtig der Kampf der Konfessionen gegeneinander. Da war man katholischerseits sehr zurückhaltend. Aber insgesamt aus einer eher religiös frommen Haltung heraus dachte man, wenn der Staat Sozialpolitik verpflichtet ist, dann gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr für Christen, Barmherzigkeit zu üben und Nächstenliebe zu üben. Diese Position war traditionell katholisch und musste also erst einmal überwunden werden. Und das ist hier nun bei Ketteler ganz deutlich. Nichts mehr von diesem distanzierten Verhältnis zum Staat, sondern er erkennt die Möglichkeit und die Notwendigkeit, die Pflicht des Staates, einen gewissen Rechtsschutz für den Bereich der Arbeit und damit natürlich auch für die arbeitenden Menschen zu gewährleisten. Habe ich zu viel?
Nee. Kann es sein, dass der einfach die Batterie den Geist hat?
Oder ich habe zu viel? Das ist jetzt, wenn ich. Jetzt. Kein Problem. So, dann hoffe ich, dass Sie jetzt wieder besser verstehen können. Also, den oben mehrfach beschriebenen negativen Konsequenzen der Individualisierung wird hier nun eine Schutzpflicht des Staates entgegengehalten. Der Mensch ist eben dem christlichen Menschenbild zufolge, und das wird hier ganz deutlich, nicht nur ein Individual, sondern auch ein Sozialwesen. Die sozialpolitischen Forderungen Kettelers nehmen vor allen Dingen während der Zeit des neu gegründeten Deutschen Reiches einen immer breiteren Raum in seinem Gesamtkonzept ein, und das prägt auch die Politik der christlich-sozialen, also des Zentrums. Deutlich ist dieser Einfluss zum Beispiel zu erkennen im späteren Antrag von Galens. Das ist ein, wenn ich das richtig weiß, ein Onkel des Bischofs von Galen, der ja in der Nazizeit sehr vehement gegen Euthanasie eingetreten ist, und ein Neffe eben dieses Bischofs von Ketteler. Der hat den ersten sozialpolitischen Antrag im Deutschen Reichstag gestellt mit der Forderung nach einer Arbeiterschutzgesetzgebung. Und damit ist eigentlich auf diesem Weg der Anfang zu einer systematischen staatlichen Sozialpolitik gemacht. In Kettelers Forderungen geht es sowohl um die Arbeiterschutzgesetzgebung, das ist der eine Bereich, und der andere Bereich, wo der Staat aktiv werden soll, um auch die Menschen aus dieser existenziellen Unsicherheit herauszuholen, ist die Sozialversicherung, die nicht eine durch Steuern finanzierte sein soll, wohl aber eine auf dem Versicherungsprinzip basierend, aber vom Staat verpflichtend gemachte. Und damit postuliert Ketteler eigentlich das Sozialstaatsprinzip als Verfassungsprinzip, das dann in unserem bundesdeutschen Grundgesetz verwirklicht wurde. Der zweite Pfeiler, die zweite Säule seiner Lösung, da hebt er die Selbsthilfe als eine ganz zentrale Forderung hervor und sie zielt auf das heute als wichtiges soziales Menschenrecht bezeichnete Recht auf Vereinigung der Arbeiter, das den sonst völlig, das habe ich mehrfach zitiert, vereinzelt der geballten Macht des Kapitals gegenüberstehenden Arbeitern die Möglichkeit geben soll, ihre Interessen mit vereinter Kraft geltend zu machen und ihre Rechte einzufordern. An einzelnen Forderungen werden hier von Ketteler genannt: eine den wahren Wert der Arbeit entsprechende Erhöhung des Arbeitslohnes, die Verkürzung der Arbeitszeit, Gewährung von Ruhetagen und schließlich das Verbot von Kinderarbeit für Kinder im schulpflichtigen Alter, von Frauenarbeit und von Arbeit junger Mädchen in den Fabriken. Bei dieser Forderung nach Vereinigungen, nach Gewerkschaften gilt es allerdings zu beachten, dass es ihm letztlich nicht um den Kampf zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiter als Ziel geht, sondern dass das Ziel ist ein rechtmäßiger Friede zwischen beiden. Und noch ganz kurz ein Blick auf die dritte Säule zur Lösung der sozialen Problematik, nämlich den Beitrag der Kirche. Neben der erwähnten einen Dimension des kirchlichen Beitrags in Form von Unterstützung und Bestätigung des naturnotwendigen Rechts der Arbeiter auf Vereinigung ergeben sich aus Kettlers Ausführungen noch weitere Aspekte. Das religiös-sittliche ist sicherlich für ihn nicht mehr die einzige Antwort auf die soziale Frage, aber es spielt noch eine entscheidende Rolle. Zur friedlichen Lösung der sozialen Frage bedarf es nämlich nach seiner Auffassung letzten Endes doch sittlicher Heilkräfte, also eines entscheidenden Einflusses auf die Seele, heute würden wir sagen auf das Bewusstsein, auf die Überzeugung der Menschen, eine Änderung seiner Gesinnung, seiner Einstellung. Denn, so führt Ketteler eindringlich aus, ohne Religion verfallen wir alle dem Egoismus und beuten unsere Nebenmenschen aus, sobald wir die Macht dazu haben. Wiederum wird erkennbar, dass es nicht um ökonomische Qualitäten geht, sondern um die Verbesserung von Tugenden, die für die Menschen in ihrer Situation notwendig sind. Somit liefert die Kirche ein entscheidendes Kriterium zur Differenzierung und Beurteilung der verschiedenen Vereinigungen des Arbeiterstandes, denn Ketteler warnt davor, dass die Arbeiterführer, wenn sie gottlos und religionslos sind, oft dieselbe egoistische und unbarmherzige Natur haben, die sie den Kapitalisten vorwerfen. Ketteler sieht sogar letzten Endes die religiöse Motivation als notwendige Bedingung für wahre Erkenntnis in der Arbeiterfrage an. Ketteler entwickelt dann, und das will ich nur noch kurz nennen, so ein ganz praktisches Programm auch, was denn die Kirche nun alles tun soll, außer predigen von der Kanzel, um im Sinne wirklich praktischer Tätigkeit die Arbeiterfrage einer Lösung näher zu führen. Und da nennt er folgende Punkte: Unterstützung und Förderung der Arbeitervereine, Berücksichtigung der Arbeiterfrage bei der Priesterausbildung. Er geht sogar so weit, dass er sagt, also die sollen nicht nur Theologie studieren, die sollen auch Nationalökonomie studieren, damit sie überhaupt von den wirtschaftlichen Fragen eine Ahnung haben, die hier relevant sind. Drittens, es sollen besonders befähigte Geistliche an Fabrikorten eingestellt werden, also nicht Leute, die mit den konkreten Problemen vor Ort überhaupt nichts anfangen können, sondern solche, die vielleicht selber aus solchen Arbeiterfamilien kommen oder jedenfalls in ihrem Umfeld eine Ahnung davon bekommen haben, um welche Probleme es geht. Viertens sagt er, die Kirche soll nach einer Persönlichkeit suchen, die das für die Arbeiter wird, was, und den Namen haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört, was Adolf Kolping für die Gesellen gewesen ist. Im Nachhinein wird man sagen, er ist wahrscheinlich selber derjenige gewesen, aber das hat er natürlich hier so nicht gesehen und natürlich erst recht nicht reingeschrieben. Dann soll jeweils ein Diözesanbeauftragter für die Arbeiterfrage aufgestellt werden und es soll entsprechende überdiözesane Zusammenschlüsse geben. Das sind Dinge, die müsste man auch heute in den Diözesen nochmal wieder in Erinnerung rufen. Damals schon, also 1869, der Hinweis darauf, dass die Presseorgane, also die Medien zu nutzen sind, um Interesse und Verständnis für die soziale Frage zu wecken. Und schließlich gab es so Vorläufer dessen, was wir heute Katholiken- oder Kirchentage nennen. Das waren so jährliche Generalversammlungen von den ganzen Vereinen, die es so gab. Und auch da wollte er gern die soziale Frage als Dauerthema implementieren. Er versucht aufzuweisen, dass im Gesamt der unterschiedlichen Dimensionen zur Lösung der sozialen Frage auch die karitativen und sonstigen Maßnahmen der Kirche nicht überflüssig sind, sondern dass es entscheidend darauf ankommt, die verschiedenen Dimensionen des kirchlichen Beitrags insgesamt in ein Konzept zu integrieren. Und damit komme ich zum Schluss. Das christliche Bild vom Menschen, fundamentale Konsequenzen für den Umgang mit der Industrialisierung. Oh, das war schon das Ende. Gut. Wurde einleitend festgestellt und aufgezeigt, dass die Industrialisierung fundamentale Konsequenzen für das Bild und Verständnis vom Menschen mit sich brachte? So habe ich im zweiten Teil meiner Überlegungen versucht zu zeigen, dass das christliche Bild vom Menschen fundamentale Konsequenzen für den Umgang mit der Industrialisierung und ihren Auswirkungen hatte. Als entscheidende Elemente, die wir vor allem aus Bischof Kettlers Antwort auf die soziale Frage des 19. Jahrhunderts versucht haben zu entnehmen, sind zu erkennen die Notwendigkeit struktureller Veränderungen, also politischer, gesellschaftlicher, staatlicher Maßnahmen. Gesinnungswandel, ein Appell allein an die Tugend der Menschen, kann nicht genügen. Es bedarf sicher eines individualethischen Appells, aber ebenso notwendig struktureller Maßnahmen. In diesem Kontext steht seine Forderung nach dem Sozialstaatprinzip, also staatlicher Sozialpolitik, über die man natürlich heute nochmal ganz neu debattieren muss. Damit würden wir ein eigenes Fass aufmachen, können wir in der Debatte gerne tun, aber wollte ich jetzt hier nicht mehr machen. Daneben ist aber auch ebenso wichtig die Betonung der Selbsthilfe der Arbeiter. Heute wird gerade dieser Punkt ganz neu diskutiert unter dem Stichwort der Freiheit zur Mitgestaltung der Gesellschaft, der Subsidiarität und der aktiven Bürger- oder Zivilgesellschaft. Also das Recht und vielleicht sogar auch die Pflicht, sich zu beteiligen an gesellschaftlichen Prozessen. Ein weiterer unverzichtbarer Punkt ist die Orientierung am Kriterium der Menschenwürde und die Forderung der Einhaltung der daraus abgeleiteten sozialen Menschenrechte, sowie schließlich die auch für heute konstitutive Erkenntnis, dass es gerade in zunehmend säkularisierten Gesellschaften eines ökonomischen, politischen und sozialen Handelns bedarf, das seine Rahmenbedingungen aus anthropologisch-ethischen Kriterien ableitet und von daher auch seine Grenzen kennt. Dass für Ketteler diese Sicht des Menschen und der ethischen Prinzipien letztlich ohne Gottesglaube und damit die Beantwortung der sozialen Frage ohne die Religion, ohne das Christentum nicht möglich ist, das hat er in allen Phasen seiner Beschäftigung mit der Arbeiterfrage deutlich gemacht. Und das im Blick zu behalten, ist vermutlich für die Christen die größte Herausforderung heute. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld beim Zuhören. Ach so, jetzt haben Sie keins mehr. Ne? Wollen Sie das hier nehmen und ich rede da rein?
Das könnten wir vielleicht auch machen.
Ich versuche mal da rein zu sprechen.
Wenn Sie relativ dicht dran gehen, geht es nicht. Ja.
Wenn Sie mich dann nicht verstehen, Handzeichen bitte.
Die Batterien sind schwach, ja, die geben den Geist auf. Die Frage war, wo Kolping steht im Vergleich zu Ketteler.
Kolping, denke ich, wird den meisten was sagen. Kolping ist der berühmte Gesellenvater. Also Kolping war eigentlich zunächst, fühlte sich zuständig als junger Kaplan, 1846 ging das los, in Wuppertal, Elberfeld, für die Gesellen, also für den Bereich der Handwerker. Das war nicht deswegen der Unterschied, zunächst die Zielgruppe des neu entstandenen Industriearbeiterproletariats, sondern sein Blick ging auf die Handwerker, auf die Gesellen, die aber in dieser neu strukturierten oder noch nicht wirklich strukturierten Gesellschaft auf Wanderschaft gingen und dann genauso entwurzelt waren wie die Arbeiter, die sich in der Landflucht vom Land in die Stadt begeben hatten. Und Kolpings Sorge ging in der Tat auch darum, dass der Mensch als Ganze, also mit seiner Familie, mit seinen menschlichen, religiösen, sozialen, wirtschaftlichen Bedürfnissen, mit seinen ganzen existenziellen Nöten in dieser doch sehr turbulenten Zeit nicht unterging. Das war Adolf Kolping, der eben erst ganz klein, das war übrigens gar nicht seine Idee, diese Gesellenvereine zu gründen, da gab es einen Lehrer, der diese Idee hatte und der dann, wie das damals so in der Struktur war, wer zählte in einem Ort? Das war der Lehrer, das war der Pfarrer und das war vielleicht noch der Apotheker oder der Arzt vielleicht noch, sodass er natürlich für dieses sein Anliegen, das auch eine religiöse Dimension umfasste, den Pfarrer oder den Kaplan brauchte. Und von daher hat dann Kolping diese Idee bekommen und hat das, als er 1848 oder 49 nach Köln ging, dann dort groß etabliert. Und das ist ja inzwischen eine riesengroße soziale Bewegung mit Kolping international geworden, die aber immer ihren Akzent darauf haben, dass sie den Menschen als Ganzen in all seinen Bedürfnissen und Dimensionen auch zur Kenntnis nehmen und versuchen anzusprechen. Ja, machen Sie schon mal bitte.
Der Kessler hat ja dann gefordert, dass der Staat sich einmischt, dass Sozialpolitik geteilt. War das dann mit Bismarck die Antwort darauf oder das Erfolg, der das Security gefordert hat? Also welche Gesetze kamen dann durch Bismarck?
So, dann wiederhole ich vielleicht nochmal eben die Frage. Also die Frage ist, Ketteler hat gefordert, dass der Staat sich einmischen soll, dass er Sozialpolitik betreiben soll. Ob dann die Gesetze unter Bismarck der Erfolg dieser Forderung waren und welche Gesetze das waren. Bismarck würde sich natürlich jetzt im Grabe drehen, wenn man das so formuliert, weil Bismarcks Intention mit der Sozialgesetzgebung auch eine ganz andere gewesen ist. Er wollte eigentlich seinen Kampf gegen die Sozialisten auf diese Weise etwas betreiben und sozusagen von oben Sozialpolitik machen und die Menschen halbwegs beruhigen. Auf diese Weise kam er zu der Idee, die dann auch von der christlich-sozialen Bewegung, eben das war dann die Zentrumspartei, unterstützt wurde. Da gab es einen sogenannten roten Kaplan, Franz Hitze, der ganz massiv auch an der Ausformulierung und an der Ausgestaltung dieses Sozialversicherungssystems beteiligt war. Also da haben die sich dann getroffen, aber wieder in vielen Details nicht. Also Hitze und Hertling, auch ein Sozialpolitiker aus dieser katholisch-sozialen Bewegung, wollten kein steuerfinanziertes Versicherungssystem, weil das die Menschen in so starke Abhängigkeit vom Staat gebracht hätte. Und wenn nicht genügend Steuern da waren, dann wäre auch klar gewesen, dass das Ganze wieder gecancelt wird. Sondern man wollte ein System, das in ähnlicher Weise funktionierte, wie wir es jetzt haben, mit anteiligen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen, aber staatlich verpflichtend gemacht. Also insofern schon staatliche Sozialpolitik, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzt, aber die eigentliche Finanzierung dann eben über so ein Versicherungssystem. Und da haben dann die Zentrumspolitiker durchaus mit ihrer Vorstellung gesiegt und sich Mehrheiten beschafft. Das waren, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber das waren in den 80er Jahren zunächst die Krankenversicherung. Das war das Allerwichtigste für die Menschen. Was war in dem Fall, wo sie krank wurden? Dann hatten die gar nichts mehr. Dann hatten die den Verband der Großfamilie nicht, der war weggefallen. Dann hatten sie aber auch keine Arbeit. Für den Tag, wo sie fehlten, wurde also nichts entlohnt. Und da die tatsächlich von der Hand in den Mund lebten, fiel dann für den Tag die Versorgung aus. Also das war das Allererste, was anstand. Das Zweite war Invalidität, auch sehr verständlich. Die ersten Fabriken und Industrien, die entstanden, hatten natürlich noch nichts getan für einen Arbeiterschutz. Das, was wir heute alles an sehr umsichtigen Maßnahmen kennen, das gab es natürlich damals überhaupt nicht. Das heißt, die Verletzungsgefahr war unglaublich groß und auch da, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit, gab es keinerlei Vorsorge. Und das Dritte, Aber eben erst relativ späte war dann die Rentenversicherung. Das brennt uns ja heute allen so unter den Nägeln. Und zwar schlichtweg deswegen, weil unsere Phase des Alters, wo wir nicht mehr arbeiten, eben nochmal eine ganz eigenständige Phase des Lebens ist. Und das war damals nicht. Die haben gearbeitet bis kurz vorm Umfallen und dann war auch das Leben vorbei. Das war keine eigenständige Phase und insofern war das der dritte Schritt erst, woran man dachte. Und Sie wissen, dass es dann ewig gedauert hat, bis 1921, bis unter Heinrich Brauns, dem Reichsarbeitsminister, die Arbeitslosenversicherung dazu kam und dann noch sehr, sehr viel länger, und viele halten das ja für einen Konstruktionsfehler von vornherein, die Pflegeversicherung unter Norbert Blüm, 1993, glaube ich, ist das gewesen. Aber das waren so die zwei letzten, sehr viel moderneren Pfeiler dieser Sozialversicherung unter Bismarck, die ersten drei klassischen. Aber natürlich, egal mit welcher Intention, muss man jetzt mal sagen, vom Ergebnis her, zumindest mal eine existenzielle Absicherung. Und auch zunächst, das muss man vielleicht noch einschränkend sagen, erstmal tatsächlich nur für die Industriearbeiter. Das Angestellte, also diese Unterscheidung zwischen Arbeiter und Angestellten, kam dann erst langsam auf. Und dass diese Angestellten auch eine Absicherung brauchten, das hat auch noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts gedauert.
Ja, haben Sie weitere Fragen? Bitte.
Sie haben das Thema, finde ich, schon eingeschränkt auf das christliche Bild vom Menschen. Dabei, fairerweise muss man ja erwähnen, dass es auch ein neues Bild vom Menschen gab, mit der Arbeiterbewegung. Ich meine, 1869, da gab es schon 6 Jahre den SPD-Vorläufer.
Ja, klar.
Allgemeine Deutsche Arbeiterverein von Ferdinand Lassalle.
Genau.
Also ich möchte es nicht so stehen lassen, als dass das christliche Bild vom Menschen das einzige Bild vom Menschen gewesen wäre, sondern es ist eine Sichtweise darauf, sollte man respektieren.
Soll ich das nochmal wieder, oder wollen Sie?
Ich kann es versuchen zu wiederholen, weil wir es aufnehmen, wollen wir das ganz gerne nochmal haben. Also der Hinweis war, dass bereits vor dem christlichen Menschenbild, so wie es dargestellt worden war, in der Arbeiterbewegung, im Vorläufer der sozialdemokratischen Bewegung, Lassalle, in der Richtung schon eine Menge auf den Weg gebracht hat. Und natürlich kann man Marx und Engels auch in dem Kontext erwähnen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, lag Ihnen jetzt der Schwerpunkt zu sehr auf dem christlichen Menschenbild, oder? Sie hätten gern den Hinweis noch etwas prominenter gehabt.
Ja. Vielleicht dazu ganz kurz, also ich habe deswegen, das ist dann vielleicht etwas untergegangen, eingangs gesagt, dass es von allen Sparten, politischen Richtungen, sozialen Richtungen, die es zu der Zeit gab, Ansätze zur Lösung gab, habe dann gesagt, dass von meinem Hintergrund her, also ich könnte mich jetzt pragmatisch rausreden und sagen, so war die Themenabsprache, aber von meinem Hintergrund her, denke ich, lag es nahe, den Blick auf diesen christlichen Kontext zu werfen. Man muss natürlich eigentlich sogar noch eher dann anfangen. 1848 gab es das Kommunistische Manifest und quasi zeitgleich, gab es eben einen ersten Einstieg von Ketteler. Also insofern lief das eine ganze Zeit parallel und es ist völlig klar, da gibt es sehr schöne Beschreibungen, wenn die Sozialisten zu irgendeiner Versammlung der Arbeiter eingeladen hatten, dann marschierten 7/8 der Arbeiter in Richtung SPD oder Lassalle und 1/8 ging dann zu irgendeiner kirchlichen Veranstaltung. Von der Quantität her, glaube ich, ist das schon sehr klar. Vom Einfluss her, durch die Auseinandersetzung mit dem sozialistischen, mit dem marxistischen Menschenbild, hat sich dann natürlich auch sehr viel entwickelt. Aber das hätte einfach jetzt hier auch den Rahmen gesprengt. Aber es ist richtig, natürlich war gerade das 19. Jahrhundert auch die Zeit gerade der Auseinandersetzung dieser Ideologien und dieser Menschenbilder. Genau.
Ja, weitere Anmerkungen, Hinweise, Fragen von Ihnen?
Ja.
Ja, das.
Ich wiederhole es vielleicht kurz, also für die es nicht gehört haben, die Frage kam nun nach dem Frauenbild von Ketteler. Die Frau vor der Fabrikarbeit zu schützen, ist nicht unbedingt ein Zeichen der Gleichberechtigung.
Ja, also ich denke, das muss man eindeutig so beantworten, dass er ein ganz traditionelles Bild von der Familie hatte, wobei eben diese katastrophalen Zustände in den Fabriken ihm einfach nochmal besonders gefährlich, natürlich vor dem Hintergrund dieses traditionellen Bildes, für die Mütter, für die Frauen und eben besonders für die jungen Mädchen erschienen. Die sollten alle vor diesen Einflüssen und diesen katastrophalen Zuständen geschützt werden. Ganz klassisch gehörte eigentlich die Frau in dieser Auffassung natürlich zur Familie und hatte dafür zu sorgen, dass die Kinder erzogen wurden. Das war eben das, was die Familien auch zum Auseinanderbrechen brachte, dass eben die Eltern beide weg waren und der Großverbandfamilie nicht mehr vorhanden war. Die waren ja in die Stadt gezogen, wo dann die Großfamilie nicht mehr da war. Also ich glaube, wir tragen da etwas an Kettler heran, das in seinem Denken überhaupt noch nicht da war. Das muss man schlichtweg so festhalten.
Ja, noch was zum Festhalten? Vielleicht eine Frage von mir, wenn Sie gestatten. Was sehen Sie heute davon noch wirken? Wo ist dieses Menschenbild präsent? Wo würden Sie es verorten?
Sie haben eben, als Sie die Diskussion eröffneten, oder nach dem Ende meines Vortrags gesagt, Ihnen kam vieles ähnlich vor wie im 21. Jahrhundert. Da wollte ich auch gerade noch mal einen Hinweis darauf geben. Es gibt, vielleicht haben Sie das auch gehört, diese Richtung, die aus Amerika hier rübergekommen ist, sozialphilosophische Richtung des Kommunitarismus. Und da finden Sie zum Teil wortwörtlich ähnliche Kritikpunkte an unserer Gesellschaft, an unserem Gesellschaftsbild wie in der Romantik. Also die Rede vom atomisierten Individuum kann man genau wörtlich nachlesen, die Teilung der Gesellschaft in Arm und Reich kann man nachlesen. Also tatsächlich scheint sich da ein gewisses Kritikmuster auch zu wiederholen und vielleicht auch ein Muster im Gesellschaftsbild. Und die katholische Soziallehre, die in der Zeit im 19. Jahrhundert eben langsam begann, sich zu entwickeln. Ich habe die erste Sozialenzyklika erwähnt, das war 1891. Das war der erste kirchenoffizielle Text sozusagen zu dieser Frage. Hat inzwischen natürlich eine mehr als 100-jährige Tradition. Und wenn man sich so allein die amtlichen Verlautbarungen anschaut, dann nimmt das in der Häufigkeit und in der Quantität, die die einzelnen Texte haben, immer sehr viel, also im Laufe der Zeit sehr stark zu. Das heißt, das Bewusstsein für die soziale Frage vor dem Hintergrund dieses Menschenbildes ist eigentlich laufend gewachsen. Man hat zuerst eben nur die Arbeiterfrage gesehen, dann hat sich das immer mehr geweitet zu sehr viel umfangreicheren Perspektiven auf die gesamte soziale Problematik. Wir haben jetzt gerade kürzlich am Lehrstuhl diskutiert, wenn der neue Papst nun eine Enzyklika veröffentlicht, welches Thema die denn haben sollte. Man hat uns nicht wirklich gefragt, also insofern wird er sich nicht nach uns richten. Aber also ich denke, ein Thema Globalisierung wird vielleicht nicht für eine erste Enzyklika, aber insgesamt als neue soziale Frage sicherlich anstehen. Hier in Deutschland haben wir diverse soziale Probleme, zu denen auch von jetzt eher deutscher Seite der Kirche Stellung genommen wird. Das ist natürlich nicht eine Sache, die der Papst beantworten muss und vielleicht auch nicht sollte. Dazu ist er eben in Rom zu weit weg. Aber das ist schon was, womit sich auch hier die Kirche, die Theologen sehr ausführlich beschäftigen eigentlich. Dieses christliche Menschenbild führt dann eben immer wieder zu mittlerweile sehr differenzierten Kritiken an der Gesellschaft, aber auch zu sehr differenzierten Versuchen, positive Lösungsansätze zu bringen. Also gerade was die ganze Sozialstaatsdebatte angeht, wie sich die Kirche in die Hartz-IV-Debatte einmischt, oder beide Kirchen sind das immer. Also da wirkt dieses Menschenbild schon fort. Da ist noch ein...
Eine Frage noch. Die katholische Kirche ist ja selbst ein Unternehmen. War es auch schon.
Ja.
Da wäre naheliegend natürlich aus der Überlegung von Kettler, tatsächlich unternehmerisch noch stärker tätig zu werden. Das wäre eine relativ logische Konsequenz, wenn natürlich die und Nationalökonomie verbindet, dass man das dann auch noch praktisch total beispielhaft.
Ja.
Also Die Frage zielt darauf, dass Unternehmen, Kirche, in dem Fall katholische Kirche, hätte es sich nicht sozusagen noch weiter ausbauen müssen und noch konsequenter in der Richtung selber beispielhaft wirken können. Das war es, glaube ich. Ne?
Also Kettler selber hat das in der Tat so verstanden. Der hatte nämlich, also bevor er diese Phase hatte, die ich jetzt beschrieben habe, hat er so eine Idee gehabt, man könne das Ganze doch lösen durch Produktivassoziationen. Also die, so was Ähnliches wie ja, so die Arbeiter-Selbstverwaltung auch mal die Idee gewesen ist. Also die Arbeiter sollten selber auch gleichzeitig die Unternehmer sein. Das hatte übrigens Ferdinand Lassalle auch als Idee, so eine Produktivassoziation. Die zwei haben darüber auch korrespondiert und waren sich nur sehr, sehr uneinig, was die Finanzierung angeht. Also Lassalle wollte das über Steuern machen. Der hat gedacht, allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht, dann ist das abgesichert, dann können wir das über Steuern machen. Da wollte Kettler überhaupt nicht dran, da war er auch noch sehr staatsdistanziert. Und da hat er gesagt, für ihn selber ist das eine Verpflichtung, da in Anführungsstrichen unternehmerisch tätig zu werden. Er entstammte selber einem Adelsgeschlecht, war also nicht schlecht betucht und hat dann selber da den Versuch gestartet, der aber leider gescheitert ist. Also er war da ökonomisch nicht bewandert genug. Die Kirche hat das als Aufforderung nicht verstanden, selber tatsächlich mehr unternehmerisch tätig zu werden, weil das immer eine schwere Gratwanderung danach ist, zwischen einem Kapitalismus und einem sich verschreiben an dieses ökonomische Gedankengut, was man ja nun nicht will, und auf der anderen Seite eben damit durchaus ja auch Positives bewirken zu können. Die Kirche als Arbeitgeber ist natürlich so ein eigener Punkt, womit wir wirklich auch nochmal ein ganz eigenes Themenfeld und Minenfeld betreten würden, denn das ist, glaube ich, nicht nur nach außen hin, sondern auch für alle, die da innen mit beschäftigt sind, höchst schwierig. Gerade jetzt in Zeiten, wo alle Diözesen kein Geld mehr haben und man jetzt guckt, wie geht denn die Kirche ökonomisch mit diesen Situationen um? Gibt es da was, was die Kirche anders, oder die Kirchen, aber die finanzielle Situation ist in der katholischen Kirche, glaube ich, besonders desolat zurzeit. Also geht die Kirche da etwas anders mit um als andere Großbetriebe?
Ihre Antwort?
Ich habe keine pauschale Antwort. Es gibt da je nach Diözesen sehr unterschiedliche Ansätze, je nach Caritas Diözesanverband sehr unterschiedliche Versuche, mit der Problematik umzugehen. Ich habe, wenn ich so auf die Waagschalen Plus und Minus werfe, habe ich doch den Eindruck, dass zumindest das Bemühen sehr, sehr groß ist, das human abzuwickeln. Es ist nicht so, dass die Kirche sagen kann, es läuft zwar ökonomisch nicht mehr, aber wir halten die Leute alle. Die Kirche muss dann auch Stellen abbauen, aber wie das passiert, da habe ich schon den Eindruck, beileibe nicht so schlimm wie in den Großbetrieben, von denen wir zurzeit hören, dass zwar die Gewinne steigen, aber trotzdem die Leute entlassen werden. Da die Kirche keine Gewinne macht, ist das auf dem Gebiet dann schon mal nicht ganz so problematisch. Aber im Detail wird es immer wieder Menschen geben, die da sich sehr ungerecht behandelt fühlen, die sagen, dass das System, nachdem hier Stellen abgebaut werden, ist eine Katastrophe, und wo wir auch, die wir dann nicht direkt beteiligt sind, sagen würden, ja, warum regeln die es nicht anders? Das gibt es sicherlich, und zwar vermutlich nicht wenig. Es wird beides geben.
Ja, ich glaube, wenn keine Wortmeldungen mehr sind, dann bleibt mir nur, Ihnen recht herzlich zu danken für Ihr Kommen, Ihren Vortrag. Nächste Woche haben wir den Abschluss in der Reihe. Einen schönen Abend Ihnen allen.